Moin zurück hier bei der Hochsport. Mein Name ist Christian Ahoch. Ihr müsstet mich mittlerweile ein bisschen kennen. Und ja, wir haben jetzt Sonntag, 8:30. Und eigentlich hatte ich gar nicht so große Lust mehr heute auf den Podcast nach dem gestrigen Spiel. Ich habe es aber trotzdem gemacht und freue mich jetzt auch wieder. Die Wut oder die Trauer, die Enttäuschung ist so ein bisschen verflogen. Und ich bei den Gästen, da kann ich natürlich nur wieder gute Laune bekommen. Das ist zum einen der Sascha, kommt und ich sage jetzt auch den zweiten Namen, Oliver Rebiger. Ihr findet ihn auf Twitter, @rebiger. Und ja, natürlich habe ich mir auch so ein bisschen die Konkurrenz jetzt hier eingeladen. Nein, Quatsch. Wunderbarer HSV ist das Stichwort. Du machst jetzt seit dieser Saison den Podcast, hast vorher schon die Twitter-Page gehabt und da regelmäßig gute Nachrichten, ausschließlich gute Nachrichten über den HSV verbreitet. Was gibt's denn da nach dem gestrigen Spiel so zu erwähnen?
Also erstmal schönen guten Abend und vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne.
Und du hast alles richtig gesagt, wo immer du jetzt auch meinen zweiten Namen her hattest.
Tja, das wird wohl mein Geheimnis bleiben.
Ja, was gibt es denn Positives zu berichten über den HSV? Also man kann natürlich sich in Sarkasmus baden, aber wenn man es wirklich ernst meint, dann kann man wahrscheinlich sagen, die ersten 60 Minuten waren nicht so schlecht. Mhm. Die 30, die letzten 30 dafür natürlich umso schlechter, ganz klar.
Und Bakariata vielleicht, ne?
Ja, genau. Der hat heute so ein bisschen nachgezogen und ja, über den hatte ich getötet, aber ich dachte, ich muss jetzt erstmal über das Spiel der ersten Mannschaft irgendetwas sagen. Klar, Bakariata ist natürlich ganz, ganz toll, dass er heute sein zweites Punktspiel hat und schon wieder doppelt getroffen hat und wieder gewonnen. Also wenn das jetzt nicht nur vierte Liga wäre, wo er spielt, die Regionalliga halt, dann würde ich mich über alle Maßen darüber freuen, dass wir da einen haben, der womöglich ja, unser Problemchen mal lösen könnte. Aber wie gesagt, das ist eben erstmal nur Regionalliga. Das ist zwar toll, aber ob es der ersten Mannschaft weiterhilft, das sei jetzt nochmal dahingestellt.
Ich habe dich natürlich auch bewusst für diesen Moment eingeladen, nein Quatsch, damit wir ein bisschen was Positives finden. Aber zum anderen habe ich hier meinen ja, Dauerstammgast dabei. Das ist der Philipp. Ihr findet ihn auf Twitter, @philipp_haha_. Und ja, Philipp, du hast ja gestern deiner Wut, deiner Enttäuschung auf Twitter auf jeden Fall auch freien Lauf gelassen. Ist das so ein bisschen verflogen oder hast du das jetzt auch mit in die Arbeit beim NDR? Da bist du ja freier Journalist immer noch geschleppt. Wie sieht das jetzt heute bei dir aus?
Erstmal schönen guten Abend zusammen, auch von mir. Ja, das ist ja nach dem Spiel immer Standard eigentlich schon, dass der Samstagabend dann gelaufen ist und da wilde Dinge in meinem Kopf vor, also dass man wirklich dann auch richtig enttäuscht und versucht dann die Dinge quasi selbst eigenhändig erstmal zu lösen und das niederzuschreiben. Aber wenn man dann einmal eine Nacht drüber geschlafen hat, dann ist es wieder besser. Aber nichtsdestotrotz ist man trotzdem enttäuscht. Und ich saß auch heute beim NDR und habe mir die Spiele heute Nachmittag dann angesehen, gesehen, wie Mainz dort kämpferisch das Spiel gewonnen hat. Und auch denn auch der Auftritt von Hertha hat mir heute gefallen. Und wenn man dann sowas sieht, dann kommt das natürlich alles wieder hoch, was man gestern ja, erlebt hat und was man auch gestern gedacht hat. Aber so schlimm wie gestern nach dem Spiel, nachdem ich aus dem Stadion rausgegangen bin, ist es nicht mehr.
Super, ihr wart beide im Stadion. Der Sascha war in der Businessloge und hatte da vielleicht nach dem Spiel noch ein bisschen Positives, konnte das ein bisschen vielleicht genießen. Philipp, du warst aber im Steher, oder?
Ich saß über der Uhr und habe sie ticken hören. Also
du hast sie noch ticken hören, super.
22b.
Aber dann vielleicht nochmal direkt, dann ich wollte es eigentlich ein bisschen später fragen, aber vielleicht erstmal an Sascha, wie hast du denn dann die Stimmung wahrgenommen? Oder du warst ja wahrscheinlich auch bis zum Abpfiff. Verständlich diese lauten Pfiffe?
Ja, klar. Also die Stimmung war von vorne bis hinten so, wie ich das mir quasi erwartet und erhofft habe. Also es begann ja erstmal damit, dass die Stimmung ja erstmal sehr euphorisch und sehr, sehr gut und auch sehr laut war. Und das war so ein kleines Gänsehaut-Feeling. Alles wunderbar. Und tatsächlich, aber auch die Pfiffe am Ende waren aus meiner Sicht genauso berechtigt. Ne? Also, wobei man ja immer sagen muss, es stehen immer 11 Menschen da unten gerade auf dem Feld und die geben sicherlich ihr Bestes. Und wenn du dein Bestes gibst und das reicht nicht, dann hörst du natürlich keine Pfiffe gern. Aber auf der anderen Seite ist es halt so, dass die Erwartungshaltung doch recht groß war, auch aufgrund der 65 Minuten, die man ganz gut gespielt hat. Und wenn man sich dann eben so ja, abschlachten lässt, dann kann ich es aus Fansicht natürlich gut verstehen, dass man dann geneigt ist zu pfeifen, ganz klar.
Abschlachten ist, denke ich, das richtige Wort an dieser Stelle. Das hatten wir ja jetzt schon in der Saison, diese berühmt-berüchtigte 60. Minute irgendwie, ich weiß auch nicht. In Leverkusen, da war ich im Gästeblock und da war das ja genauso. Philipp, du hast jetzt aber nicht mitgepfiffen, oder?
Also ich halte von dem Pfeifen auch nicht so viel, aber ich kann es natürlich nachvollziehen, wenn dann einfach irgendwie ja in den Emotionen die Enttäuschung dann einfach ja, stärker ist irgendwie als die Coolness. Und da kann ich auch verstehen, wenn Leute dann aus dem Stadion gehen oder halt auch mal pfeifen. Aber ich selbst habe es nicht gemacht, denn ich halte das auch für kontraproduktiv. Am Ende muss man immer weiter arbeiten und gucken, dass man die Kurve kriegt. Und mit Pfiffen kriegt man das nicht wirklich hin.
Das stimmt. Wir haben viel zu bereden. Fangen wir vielleicht, Sascha, mit dem Positiven an. Wir haben es gerade schon ein bisschen angesprochen. Die erste Halbzeit, die ersten 65 Minuten. Gut, gehen wir rein ins Spiel. Der HSV meiner Meinung nach mit einem relativ ordentlichen Beginn, hat gut gepresst. Dann kommt Leipzig, hat schon angedeutet, wie es gehen kann. Ein einfacher Ballverlust HSV. Und dann war ja Paulsen gegen Giroud, der meiner Meinung nach im ganzen Spiel ein bisschen überfordert war. Zieht da vorbei und hat die erste Situation. Aber dann hat der HSV das Heft des Handels in die Hand genommen. Was hast du dir dann gedacht? War das dann zufriedenstellend? Oder hast du dir da doch schon mehr erhofft und hattest Angst, dass Leipzig da nochmal gegendrücken kann?
Ja, erstmal gut analysiert. Ja, es war schon so. Also ich weiß ja, im Vorwege war ja schon klar, dass Leipzig eine laufstarke und technisch versierte Mannschaft hat. Das ist erstmal klar. Und eine vor allen Dingen sehr disziplinierte Mannschaft. Insofern war mir schon klar, dass wir uns keine großen individuellen Fehler erlauben dürfen, denn sonst passiert Negatives. Also sei es gelbe Karten wegen nur noch möglichen Foulspielen, um halt Tore zu verhindern oder eben letztlich auch Gegentore. Also es war das erwartete Spiel, finde ich, und zwar von beiden Seiten. HSV, ich meine die ersten 5 bis 10 Minuten relativ unsicher gespielt, und aber dann eben auch gemerkt, dass da drüben ja auch nur 11 Menschen auf der Gegenseite stehen und letztlich an Sicherheit gewonnen und die erste Halbzeit, finde ich, auch nach Punkten gewonnen hat, sag ich mal. Und wenn es dann der Zufall so will und Hand tatsächlich eine gute Szene am Tag gehabt hätte und kurz vor Ende der ersten Halbzeit wirklich das 1-0 macht, dann kann so ein Spiel wieder ganz anders laufen, weil eben auch gerade der Beginn der zweiten Halbzeit auch wieder so war, dass ich sagen konnte, hier liegt was drin. Aber wie gesagt, Fußball ist eine Kopfsache und ich glaube, die Mannschaft des HSV hat im Moment ein riesiges Kopfproblem, kein Konditionsproblem. Und dieses Kopfproblem, das führte aus meiner Sicht eben am Ende zu diesen individuellen Fehlern, die ich eben schon angesprochen habe, und letztlich zu den Gegentreffen.
Sieg nach Punkten in der ersten Halbzeit, technischer K.O. in der zweiten, Knockout auf jeden Fall. Du sagst, der HSV hat kein Konditionsproblem, Philipp, aber es wirkt doch so, dass zum Beispiel auch in Leverkusen hatte ich das Gefühl, oder jetzt auch in Leipzig, dass der Einbruch folgt. Daniel Jovanov zum Beispiel hat getwittert, er sieht konditionelle Defizite. Hast du dann auch eher den Gedanken an den Kopf oder an die Kondition?
Also es sieht ja derzeit danach aus, als sei es dann auch wirklich ein Konditionsproblem, denn anders kann man sich diese Sachen ja auch schwer erklären, auch höchstens halt mit dem berühmten Kopf. Aber ich habe ja über die Vorbereitung verschiedene Dinge gelesen, aber in einer Sache waren sich alle Berichte einig, und zwar, dass es die härteste Vorbereitung aller Zeiten war, hat Hand, glaube ich, gesagt oder so. Und auch die Deutsche Meinung, das ist ja wirklich heftig, was hier für ein Programm durchgezogen wird. Und deswegen kann ich mir das auch eigentlich nicht erklären, oder glaube ich nicht daran, dass es wirklich ein konditionelles Problem ist. Denn man hat wirklich auch früh angefangen. Einige Mannschaften sind deutlich später in die Vorbereitung gegangen. Dann hat man zwischendurch nochmal eine Pause eingelegt über eine Woche. Und ich glaube, die Mannschaft eigentlich auch so wirklich konsequent aufgebaut. Und das hat sich auch damals, hatte ich auch das Gefühl, dass es die richtigen Maßnahmen waren. Aber derzeit sieht es ja so aus, als sei es dann in der 80. Minute, in der 60. Minute mal so, dass dann alles zusammenbricht. Und in meinen Augen ist es dann, glaube ich, auch eher dieses Kopfproblem und nicht das Konditionsproblem. Denn danach sieht es für mich auch nicht aus. Es geht so, wie als würde man einen Schalter umlegen. Also es ist wirklich wie, als würde man den Kopf quasi ausschalten von der 60. auf die 61. oder von der 66. auf die 67. Minute. Das geht immer so ruckzuck. Also das ist ja, es geht ja so schnell, wie auch gestern gegen Leipzig. Und deswegen glaube ich nicht, dass es ein Konditionsproblem ist, auch wenn es danach aussieht.
Interessante Statistik habe ich in der Halbzeit gelesen, dass irgendwie RB Leipzig seine Tore in der letzten Viertelstunde gemacht hat und der HSV alle seine in der letzten Viertelstunde kassiert hat. Und dann ist es tatsächlich auch wieder so eingetreten. Das nur mal so ein Funfact am Rande. Aber ich will nochmal die Personalie Aaron Hunt thematisieren. Es wird ja auch schon viel getan, schon die letzte Saison. Und da galt er ja als der Schlüsselspieler für Labbadia auch immer noch, denke ich. Sonst würde er ihn vielleicht auch mal draußen lassen. Sascha, du hast gerade schon gesagt, wenn er mal eine gute Aktion gehabt hätte. Aber die hatte er nicht. Er war stets bemüht, aber sowas möchte man nicht im Praktikumszeugnis stehen haben, ne?
Also ich gehöre nicht zu den großen Handkritikern, sondern bewerte hier tatsächlich nur seine momentane Leistung oder beziehungsweise die vom Samstag. Und da muss ich wirklich sagen, der hat, ich glaube, 70 Minuten gespielt und 70 Minuten Käse gespielt. Ihm ist nichts gelungen. Also nichts ist übertrieben. Sicherlich hat er seine 3, 4, 5 Pässe, die zum Mann gekommen sind. Aber er wirkte wirklich sehr, sehr glücklos und Mühe hat er sich wohl gegeben, aber das reicht dann eben nicht. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass er noch nicht in der Saison angekommen ist und habe auch ein bisschen Befürchtung, dass er so ein Van der Vaart 2.0 wird. Ne? Also technisch sicherlich begabter Fußballer, aber eben auch für diesen modernen Fußball, der jetzt gespielt wird, außer beim HSV, deutlich zu langsam. So, und Hunt hat Qualitäten, also ich habe so gedacht, den kannst du einwechseln, wenn solltest du mal 2-0 führen und du brauchst jemanden, der die Bälle so ein bisschen hält und auch mal, ich weiß nicht, vielleicht so einen fiesen Trick rausholt oder tja, mit dem Ball dann eben auch mal zur Eckfahne laufen kann, dann ist Hunt genau der richtige Mann. Aber jetzt mal HSV, in der jetzigen Situation also mit seinen jetzt gezeigten Fähigkeiten helfen kann, das wage ich zu bezweifeln.
Das Krasse ist ja nur, spielt Hunt da in der ersten Halbzeit den Pass zu Müller richtig oder macht das Tor oder sein Hackenpass da in der zweiten Halbzeit, dann vergöttern wieder alle Hunt. Fußball ist ein sehr schnelllebiges Geschäft. Es könnte auch mal ganz schnell gehen für Alen Halilovic, wenn Labbadia noch mehr unter Druck gerät, dass er ihn vielleicht mal bringt. Philipp, du hast einen interessanten Tweet aufgesetzt. Alen Halilovic hat gerade im Training 3 Gegner nass gemacht, riecht nach, ich weiß nicht, 85 Minuten Bank im nächsten Spiel. Ja, du würdest ihn auch lieber sehen als Aaron Hunt, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und ich möchte auch nochmal auf das zurückkehren, was Sascha gerade gesagt hat. Also Hunt ist einfach zu langsam. Also er ist zu langsam für das System, was gespielt wird. Er ist eigentlich auch zu langsam für den derzeitigen Fußball, der in der Bundesliga gespielt wird. Und er ist auch zu langsam für Gegner wie RB oder wie Leverkusen oder so. Das, wenn die mal einen Gang höher schalten, geht das viel zu schnell und dann kann er nicht mehr mithalten. Und das hat man gestern auch ziemlich oft gesehen, fand ich. Und ich habe auch schon in der Halbzeit gedacht, oh weia, das war heute wieder nichts. Und ich hätte mir gewünscht, dass er ihn vielleicht zur Halbzeit rausnimmt und so neue Anreize schaffen kann, dort dann irgendwie vielleicht mal zum Torerfolg zu kommen. Aber er wurde halt nicht zur Halbzeit ausgewechselt und das ist halt das Problem, was ich darin sehe, dass diese Hand jetzt schon zum dritten Mal in der Startelf steht, auf der Bank sitzen mit Walsch, mit Gregoric und Halilovic 3 Spieler, die alle talentiert sind, zweifelsohne, die alle auf dieser Position spielen können und die alle auch eine gewisse Schnelligkeit in ihrem Spiel haben. Also bei Gregoric ist es eher weniger der Fall, aber auch der kann, wenn er will, durchaus beschleunigen. Und deswegen finde ich es auch eigentlich, ist es wirklich ein Problem und auch ein Unding, dass diese 3 Spieler auf der Bank sitzen und sehen, dass der Aaron Hunt dort 3 schlechte Spiele abliefert, sogar 100%ige Chancen vergibt und immer wieder aufgestellt wird. Aber die jungen Talente kommen nicht zum Zug und das ist natürlich dann auch ein bisschen demoralisierend und einfach nur schlecht, glaube ich, auch für den Kopf der Leute, die dann auf der Bank sitzen. Und das ist halt in meinen Augen ein ziemlich großes Problem und deswegen kann ich auch nicht verstehen, dass Hunt dann wahrscheinlich jetzt auch noch weiter aufgestellt wird.
Wir sehen natürlich nicht alle immer im Training und wie sich Hunt darschlägt, aber letzten Endes zählt es halt wirklich im Spiel, wie du sagst. Mehr Mut wird ja gefordert von Bruno Labbadia und dann sind wir jetzt auch leider bei dem Thema Bruno Labbadia, wobei ich da wirklich nicht viel von halte, jetzt nach 3 Spielen alles über Bord zu werfen und wirklich unter der Gürtellinie auf Bruno sich einzuschießen teilweise, weil was der Mann wirklich für Verdienste hat für den Verein, das darf man nie vergessen, meiner Meinung nach. Trotzdem müssen wir über ihn reden. Es wird ja nur über die Mannschaft und haben wir gerade geredet nach der 60., dass sie ein Kopfproblem hat. Wie kann ich als Trainer, ist jetzt vielleicht eine schwierige Frage, Sascha, wie kann ich als Trainer dem entgegenwirken? Weil seine Auswechslungen sind ja teilweise zu spät.
Ja, das ist wirklich eine schwierige Frage. schwierige Frage, weil das eigentlich nur Labbadia selbst beantworten kann.
Natürlich.
Wie gesagt, wenn ich etwas zu sagen hätte, und ich bin ja froh, dass ich nichts zu sagen habe, dann würde ich jetzt tatsächlich am Dienstag in Freiburg den einen oder anderen jungen Spieler aufstellen. Wie gesagt, einerseits allein aufgrund der Tatsache, dass Hand wirklich ein schlechtes Spiel gemacht hat, ohne jetzt weiter auf ihn eindreschen zu wollen. Aber da besteht aus meiner Sicht Handlungsbedarf.
Wow.
Und du schlägst einfach mit derselben Klappe eine weitere Fliege, indem du sagst, ich lasse jetzt mal die Jugend dran, gib den jungen Talenten einfach mal eine Chance. Und damit kannst du eigentlich auch nur gewinnen. Denn selbst wenn dann wieder verloren würde, kannst du zumindest sagen, ich habe sie spielen lassen, ich habe alles probiert. Also ich finde, da muss einer der drei genannten da dringend in der Schaltzentrale des Mittelfeldes ran. Und wie gesagt, aus meiner Sicht am liebsten würde ich es mit Halilovic probieren. Der hat bei mir tatsächlich einen kleinen Bonus, weil er wirklich ja von den drei genannten wohl der trickreichste ist und mir seine Spielart einfach gefällt. Man muss natürlich dazu sagen, dass er sie bis jetzt auch nur einmal gegen Zwickau hat zeigen können. Und mal sehen, ob er auch wirklich in der Lage ist, gegen stärkere Gegner, zum Beispiel Freiburg, auch dieselben Tricks und dieselben Effekte dann auch zu erzielen.
Ich muss ja ein bisschen die Euphorie um ihn bremsen, bin ich ja ehrlich. Also nicht nur, weil er immer eingewechselt wird und dann zwei, drei Gegentore fallen, dafür kann er ja nichts. Aber ich habe im Spiel jetzt gegen Leipzig gesehen, eine Situation, er kommt rein und verliert da im Aufbauspiel den Ball. Ich glaube, das ist auch das, was Labbadia immer wieder anspricht, dass er halt so ein risikoreiches und noch nicht beständiges Spiel hat. Aber tatsächlich hat er das Besondere und diesen Überraschungsmoment vielleicht, und dieser fehlt dem HSV auf jeden Fall.
Ob wir nun durch einen Fehlpass von Hand oder einen Spielaufbaufehler von Halilovic den Ball verlieren, ist in meinen Augen ist da kein großer Unterschied. Also Hand hat genauso seine Ballverluste.
Genau. Also ich schließe mich da ein, dass er es mal versuchen sollte mit ihm. Wird jetzt aber nicht von Messi 2.0 sprechen, wie es ja auch schon.
Ja, genau. Also was er ja immer sagt, ist, dass diese jungen Spieler noch Zeit brauchen. Weil wenn ich mir jetzt zum Beispiel Leipzig angucke, gestern mit der Aufstellung, da sind bis auf Ilsanka und Kaiser, glaube ich, oder der Torwart Gulaschi, sind das alles irgendwie junge, wilde Spieler, wirklich. Also und Compare. Das sind alles ja auch Talente und die haben auch alle sehr wenig Bundesliga noch gespielt, also die haben ja auch erst aufgestiegen, haben wir ja mitbekommen, und die schaffen das ja anscheinend. Und da frage ich mich, wieso schaffen das unsere, oder wieso sollen unsere Spieler nicht so weit sein, dass man sie einfach mal auf einen Gegner loslässt und mal gucken, was passiert. Weißt du, das ist für mich die große Frage. Warum muss man immer auf die alten Hasen setzen, wenn man auch die jungen Wilden auf der Bank hat und einfach mal damit auch nichts verlieren kann? Also glaube ich zumindest.
Vom Kader war es ja das Duell zweitjüngstes Team gegen jüngstes Team, aber auf dem Platz standen ja dann doch ein paar ältere. Ja, Matthias Limbrügger von der Mopo hat einen interessanten Kommentar nach dem Leverkusen-Spiel verfasst, Sascha. Schluss mit dieser übertrieben devoten Haltung. Ist es das genau, was Labbadia sagt, wie Philipp gerade angesprochen hat? Sie brauchen noch Zeit und etc. Wie stehst du dazu?
Ja, es ist natürlich klar, wenn du die Brust raus holst und mit breiter Brust eben ins Spiegel ist, kann das tatsächlich einiges bewirken. Aber auf der anderen Seite, ja, was genau ist die Aussage dahinter? Also sicherlich war Sinn und Zweck oder Aufhänger des Ganzen, weil Bruno Labbadia jeden kommenden Gegner stärker redet, als er eigentlich sein muss. Und der HSV doch bitte als Favorit ins Spiel gehen sollte. Labbadia kann ja nur Fehler machen. Also sagt er irgendwie, der HSV ist der Favorit und fällt damit auf die Schnauze, dann ist es nicht gut, und sagt er, dass der HSV eben etwas zurückhaltender agieren sollte, dann ist es auch nicht gut, wenn er verliert. Also er kann eigentlich ja nichts richtig machen. Also du darfst nicht hochnäsig sein, aber du darfst schon ein bisschen mehr Selbstvertrauen entwickeln, als es bis jetzt vielleicht der Fall ist.
Ich habe ja mal vor dem Podcast jetzt hier eine Umfrage gestartet. Ich meine, okay, haben jetzt nicht ganz so viele teilgenommen wie bei der Mopo. Aber da haben ja, glaube ich, nur an
die... Das kommt noch.
Das kommt noch. Gut, bei mir sieht es jetzt echt knapp aus. 47% sagen, ist noch der richtige Trainer. 53%, nein, er muss raus. Aber auch hier ist natürlich die Tendenz eher zu nein. Aber Philipp, so eine Diskussion jetzt, ich meine, jetzt einen neuen Trainer zu diesem Zeitpunkt reinwerfen, der hat die Vorbereitung nicht gemacht, die kennt die Mannschaft quasi nicht, muss sein Spielkonzept auflegen, daran muss sich die Mannschaft wieder gewöhnen. Das dauert dann auch wieder weiß ich nicht, wie viele Spieltage, wenn es überhaupt klappt, ich meine, wir haben es ja mal gehabt, 4, hat auch nicht so richtig funktioniert. Wie sinnvoll ist denn das jetzt schon so, darüber zu reden? Ich meine, man kann ihn ja kritisieren, aber die Forderung zum Rauswurf halte ich für sinnlos.
Naja, man muss ja erstmal sich auf die Suche nach den Problemen begeben. So, wenn man, da sieht man ja, dass offensichtlich etwas nicht funktioniert in der Mannschaft. Und da ist man ja dann aber schnell beim Trainer. Ich glaube, es ist falsch jetzt auch, dass man diesen Kopf des Trainers öffentlich so fordert und so weiter. Aber trotzdem sollte man das im Auge behalten, denn man muss ja immer auf das große Ganze blicken und da ist der Trend definitiv negativ. Also ich glaube, in der Jahrestabelle sind wir Letzter und das sagt dann schon einiges aus für eine Mannschaft, die jetzt im Sommer ziemlich viel Geld in die Hand genommen hat und eigentlich gerne in Richtung Europa möchte. Auf jeden Fall sollte man, wie gesagt, nicht den Kopf des Trainers fordern, aber das zumindest im Auge behalten. Und jetzt schauen wir mal, was in Freiburg passiert, was gegen München passiert. Und danach werden wir, glaube ich, auch schon ein bisschen schlauer sein, weil man hat in der Bundesliga halt nicht die Zeit, dass du dich mal zurücklehnst und sagst, ach, ich gucke jetzt mal 10 Spieltage, was die Mannschaft mit dem Trainer so macht und so weiter. Ob das was bringen würde, ist eine ganz andere Frage, den Trainer rauszuwerfen. Das ist ja leider so, dass die Mechanismen des Geschäftes halt so gepolt sind, dass man häufig den Trainer einfach rauswirft, wenn es nicht mehr läuft. Ja, und das sind dann auch Fragen, die man dann sich vielleicht erst stellen sollte, wenn es dann soweit ist und man eventuell einfach nicht mehr drum rumkommt. Aber definitiv, wir haben nicht so viel Zeit, dass wir sagen können, auch wir gucken jetzt, was in den nächsten Spielen gemacht wird, denn sollten wir gegen Freiburg und Bayern nicht gewinnen, 1 Punkt aus 5 Spielen, das ist definitiv dann auch zweitligareif.
Ist dein Vertrauen gebrochen, Sascha?
In den Trainer?
Ja, generell. In das ganze, in die ganze Euphorie des Anfangs und ach, so.
Ja. Also, wenn man jetzt vor der Saison, oder wenn man sich daran erinnert, was man eventuell vor der Saison gesagt hat, was ich zumindest mehr als einmal auch von anderen gehört habe, ist, dass Leverkusen und Leipzig ja durchaus Gegner sind, gegen die man in der Theorie als HSV verlieren kann. So, und dass gegen Ingolstadt nun keine 3 Punkte es geworden sind, sondern nur einer, ja, will ich nicht mit Pech abtun, aber so ist es dann halt. Dann hat man eben 2 Punkte zu wenig geholt. Also wenn du mir jetzt irgendwie vor der Saison gesagt hättest, wie viele Punkte haben wir nach 3 Spieltagen, hätte ich wahrscheinlich auch etwas negativ vielleicht auch gesagt, wir haben wohl 3 Punkte. So, und Vertrauen. Es sind ja manchmal so kleine Nuancen, die letztlich auch Spiele entscheiden. Wie gesagt, soll es jetzt am Dienstag so sein, dass das Hand üblicherweise ein bisschen zu überbeansprucht ist und deswegen einer der 3 vorhin genannten ins Mittelfeld muss, dann kann es ja wirklich schon der entscheidende Faktor sein. Es tut mir auch leid, dass ich jetzt den Hand wirklich wieder so in den Mund nehme, aber das möchte ich gar nicht von der Hand in den Mund haben. Das möchte ich gar nicht immer wieder auf ihn eindreschen, aber wie gesagt, es entscheiden ja oft Kleinigkeiten die Spiele und das wäre vielleicht ein Faktor, wenn du handeln musst, weil es der Zufall oder weil es eine kleine Verletzung vielleicht einfach notwendig macht. So, und dann kann es schon wieder ganz anders laufen. Da ist doch 1, 2 Spieler, die dann plötzlich von Beginn an spielen und vielleicht auch einen guten Tag erwischt haben statt einen mittelmäßigen und schon hast du plötzlich 3 Punkte, mit denen du vielleicht nicht mal gerechnet hättest. Wohl nicht gegen Bayern, aber ja, vielleicht ja gegen Freiburg.
Herrlich, diese Theorie. Es wäre natürlich schön, in der letzten Saison hatten wir ja auch nur 3 Punkte nach den ersten 3 Spielen, glaube ich. Das 5-0 gegen Bayern, dann das 3-2 gegen Stuttgart und dann die unnötige Niederlage gegen Köln. So, jetzt haben wir 2 Punkte weniger, aber auch ein kassiertes Tor weniger. Man kann es ja auch so sehen. Philipp, aber Freiburg, Bayern, dann, ich glaube, Hertha, dann Gladbach.
Ja, es ist gefährlich, auf jeden Fall, würde ich sagen. Also, das ist ja so ein, das ist ja das Problem. Wenn der HSV mal schlecht spielt und man ein paar Spiele verliert, dann wackelt ja nicht nur der Trainer, beim HSV wackelt ja das große Ganze dann immer. Der ganze Verein, habe ich ja, wenn ich heute Morgen mir den Doppelpass ansehe, das Gefühl fällt gleich auseinander oder mir die Berichterstattung angucke. Und das ist halt immer die Gefahr, die du halt hier hast, dass es so ein Negativstrudel wird, aus dem man sich nicht mehr befreien kann. Andere Vereine hätten da vielleicht keine große Probleme mit, dass dann ein Trainer mal einen Negativlauf hat, aber danach auch wieder den Turnaround hinkriegt. Aber hier ist es immer so, das hat man auch gestern ja gesehen bei dem Wasserzieher-Interview auf Sky, dass sofort davon gesprochen, dass der Trainer hier zur Diskussion steht und so weiter. Und das ist natürlich einfach ja, gefährlich für die ganze Entwicklung. Und Labbadia, der ja auch wahrscheinlich mit großen Hoffnungen in die Saison gegangen ist, merkt jetzt auch, das hat er sich wahrscheinlich auch anders vorgestellt. Und das hat man dann auch gemerkt in seiner Tonlage. Die hat sich nämlich letzte Woche, im Vergleich zu letzter Woche, hat die sich ein bisschen verändert. Also die Aussagen, die er heute in der Presserunde gegeben hat, die waren schon ja nicht mehr diese normalen Geschichten von wegen, wir brauchen noch Zeit, sondern da war auch ganz klar die Rede von, wir müssen jetzt liefern, man braucht auch kurzfristige Erfolge für seine Entwicklung und solange es die nicht gibt, dürfte es auch für den Trainer halt immer brenzlig werden. Deswegen können wir nur hoffen, dass wir gegen Freiburg 3 Punkte holen und ja, die müssen es auch eigentlich schon sein, die 3 Punkte, denn sonst brennt hier der Baum richtig.
Tatsächlich, auf jeden Fall. Presserunde, Thema, schöner Stichpunkt. Ich weiß nicht, ob vor Labbadia oder nach Labbadia hat sich ja auch Didi Beiersdorfer da in die Mixed Zone gestellt. Und ich habe mir die 12 Minuten des Interviews oder den Ausschnitt nicht komplett angeguckt, bin ich ehrlich. Ich musste dann nach der Hälfte leider abschalten, weil die Hälfte hätte es ja auch getan mit den ganzen Pausen. Aber ich muss ehrlich gesagt sagen, die Aussage, als er gefragt wird auf Labbadia, die zeugen nicht für unbedingtes Vertrauen, Sascha.
Nee, er wurschtelt ja schon sehr herum, das muss ich auch sagen.
Also er wurschtelt ja immer sehr gerne herum.
Also ja, aber er ging ja nicht auf Labbadia ein.
Umhergewunden, genau. Nicht frei herauszusagen, dass Labbadia jetzt noch eine Schonfrist hat von, was weiß ich, in 1-2 Spielen und ist dann ja wieder die nächste Länderspielpause ja bald wieder ansteht und dann suchen könnte. Also wie gesagt, das war alles andere als Rückendeckung, das muss man schon sagen.
Ja, aber wieso? Also ich verstehe das nicht, weil das schadet dem Trainer in seiner öffentlichen Wahrnehmung jetzt noch mehr. Sucht er schon andere Alternativen? Also das kannst du mir jetzt nicht beantworten, aber sowas ist doch eigentlich auch schon wieder ein Fehler von Didi Beiersdorfer, oder Philipp?
Also Herr Wasserzieher meinte eben bei Sky 90, das habe ich mir vor der Aufzeichnung noch kurz angeguckt, dass er Informationen hat, dass im Verein halt über eine Trainerablösung diskutiert wird. So. Und das ist ja im Grunde genommen wahrscheinlich auch einfach nur logisch. Ist natürlich blöd, wenn das dann gleich wieder an die Öffentlichkeit kommt. Man weiß ja, dass Didi kein guter Rhetoriker ist. Der gibt ungern Interviews, das sieht man auch. Der denkt ja erstmal 10 Sekunden nach, bevor er was sagt. Und selbst dann ist es ein sparliches Wirrwarr, was dabei rauskommt. Deswegen weiß ich gar nicht, ob er jetzt so wirklich das bezwecken wollte, dass er den Trainer da jetzt irgendwie die Rückendeckung wegnimmt. Solche Interviews mit Beiersdorfer, die nehme ich fast gar nicht wahr. Aber da merkt man halt auch, dass dem HSV in dieser Position halt irgendwie einer fehlt, der sich mal vor den Verein stellt, schützend vor den Trainer stellt oder vor die Mannschaft stellt und einfach mal sagt, was Sache ist. Normalerweise macht das Labbadia, der wird jetzt angezählt, Beiersdorfer kann sowas nicht und da fehlt dann halt irgendwie, was weiß ich, irgendein Sportdirektor oder so, der dann mal ein bisschen den Wind aus den Segeln nimmt. Aber kann mir nicht erklären, warum Beiersdorfer das jetzt heute so gemacht hat. Andernfalls kann ich mir gut vorstellen, dass hinter den Kulissen schon eifrig nach einem Nachfolger zumindest gesucht wird. Aber das ist auch einfach nur normal. Das ist, glaube ich, einfach gängig, dass man, wenn man eine Niederlage in der Höhe kriegt, einfach mal drüber nachdenkt.
Ich glaube, der Knebel ist noch frei.
Bloß nicht.
Nee, bloß nicht. Ja, Sascha, vielleicht nochmal eine kurzer Seitensprung, nenne ich das jetzt einfach mal. Wie lange beeinflusst dich so eine Niederlage vom HSV, von so einem Ausmaß vielleicht auch? So ganz persönlich.
Jetzt willst du eine Stundenangabe oder eine Jahresangabe wissen.
Ja, weiß ich nicht, wie oft, vielleicht, wie lange denkst du dran?
Man merkt natürlich ja schon, dass das jetzt auch ein Tag später es immer mal wieder sich ins Gedächtnis ruft. Ne? Und man denkt über die Art und Weise nach, wie dieses Spiel verloren ging und wie denn da der Hebel anzusetzen ist. Aber gut, das kann ich natürlich nicht beeinflussen. Aber es ist natürlich klar, also direkt oder während des Spiels und direkt nach Schlusspfiff ist der Ärger natürlich groß und grenzenlos. Klar legt es sich, wie mit allem. Ne? Die Zeit heilt auch hier die Wunden. Aber es ist jetzt auch gerade mal, was ich denn, 30 Stunden rum, das Spiel. Es wurmt einen natürlich immens, weil du, wie gesagt, 60, 65 Minuten lang der Meinung warst, du kannst hier was mitnehmen. Ne? Wie viel auch immer das gewesen wäre. Und dann kommt dieser Einbruch. Und das ist natürlich klar und es wird auch die nächsten, beziehungsweise jetzt ist ja das Spiel schon
zum
ja
Glück, nicht
gut, gerade sagen, ja. Es wird die nächsten Tage sicherlich noch so bleiben, aber das stimmt nicht, denn spätestens am Dienstag beschäftigt man sich wahrscheinlich ausschließlich wieder mit Freiburg als Gegner und hofft dann da was mitzunehmen.
Ja, hoffentlich auch dann mit positiven Nachrichten, weil wenn ich mal so bedenke und ein Resümee ziehe, erzähle ich in den Podcasts immer eigentlich viel über Negatives und diskutiere eigentlich immer dieselben Fehler. Philipp, wie sieht das eigentlich bei dir aus? Also beschäftigt dich das dann auch noch unter der Woche?
Ja, es ist ja immer so, dass sich diese Trauer dann irgendwann sogar wieder in Euphorie umwandelt. Das ist ja das Schreckliche, die ich in meiner jugendlichen Leichtigkeit, die ich noch habe irgendwie, dass das dann einfach
bei mir auch so ist.
Ich weiß nicht, wie man da denkt, wenn man vielleicht schon ein paar Jahre mehr Erfahrung im Fußballgeschäft hat.
Das ändert sich nicht.
Nicht? Oh Mann, ey.
Naja, also man ist erstmal traurig so, das bin ich auch jetzt noch, aber und vor allem war es ja auch ein 4-0, wäre es ein 1-0 gewesen, wäre es vielleicht anders gewesen, also nicht so eine Klatsche, aber spätestens Dienstag werde ich aber wieder vollen Fokus auf 3 Punkte haben und da dementsprechend auch emotionalisiert und euphorisiert dann schon wieder sein und hoffe das Beste. Also das ist ja das Blöde mit dem Fußball, das lässt einen ja nie los und meistens ist es halt so, dass man sich immer wieder dafür begeistern kann und am Ende ist man halt leider immer sehr enttäuscht, wenn es denn schief geht.
Der Fußball kann einem viel geben, der Fußball kann einem viel nehmen, sag ich da immer schön. Ja, Freiburg-Spiel, gehen wir doch mal hin, ins Breisgau. Christian Streich, der macht da ja richtig gute Arbeit, sehr ruhiges Umfeld, so wie wir das gerade angesprochen haben. Da ist es mal egal, auch wenn sie mal absteigen, da wird am Trainer festgehalten, an der Philosophie. Und mit Ruhe, Beständigkeit und kontinuierlicher Arbeit sind sie ja dann auch wieder direkt hochgekommen. Und das auch wirklich nicht zu Unrecht. Haben gegen Gladbach ein tolles Spiel gemacht. Jetzt kommt der HSV, der ist angeschossen. Und in Freiburg sahen wir meiner Meinung nach eigentlich relativ immer schlecht aus. Gut, ich erinnere mich noch, Ilicevic-Debüt, der hat das 2-1 gemacht da. Da standen wir auch mit dem Rücken zur Wand, Sascha. Ist das jetzt vielleicht nochmal, könnte da der Brustlöser wirklich gemacht werden? Und wie muss der HSV auftreten?
Ja, sicherlich die Statistik, die du eben aufrufst, die zählen ja halt tatsächlich immer nur, bis das Spiel losgeht, ne?
Ja.
Und Ilicevic, da sprichst du was an, das war also wirklich über die vergangenen Jahre oder seine komplette Anwesenheit hier beim HSV, war der Spieler für mich so ein bisschen Dorn im Auge. Aber das hast du ja eigentlich gar nicht gefragt. Freiburg ist ein unangenehmer Gegner. Also für eine Mannschaft wie den HSV zumindest, ohne Frage. Ne? Weil die ähnlich diszipliniert spielen, vielleicht nicht so ganz auf dem Level wie Leipzig, aber eben ja so spielen können wie unsere Gäste von neulich. Und auch da technisch hoch veranlagt. Und wir brauchen nicht drüber sprechen, dass wir da wohl auch der Underdog in dieser Partie sind.
Der Underdog?
Aber das heißt ja eben nichts.
Philipp, der Underdog?
Ja, also wir haben das ja nicht so mit solchen kleinen und kleinen Gegnern, dazu noch Aufsteiger und dann noch in so einem kleinen Stadion, irgendwie habe ich da immer schlechte Erinnerungen, aber Freiburg habe ich am Freitag gegen Köln gesehen und Köln hat es da geschafft mit einer wirklich 1A-Struktur im Offensivspiel, im 4-4-2, was ich auch uns mal empfehlen würde. Diese Freiburger Verteidigung, die durch den Ausfall von Marc-Oliver Kempf und Marc Torrejon, heißt er, glaube ich, ziemlich geschwächt ist, haben die es geschafft, da ordentlich durcheinander zu wirbeln. Also die Kölner haben es geschafft und das sollte dann auch unser Ansatz sein. Also ich glaube, wir haben gute Chancen dort zu gewinnen, allein von der Qualität her. Weil es einfach bei Freiburg in der Defensive derzeit ein bisschen schwach besetzt ist. Jetzt muss man aber natürlich dann auch noch dementsprechend das im Kopf wieder hinkriegen. Und wenn man das dann hinkriegt, sollte das eigentlich von der Favoritenrolle wieder, sollte die wieder auf uns zurückfallen. Aber bin ich mal gespannt und wie gesagt, also das gilt alles nicht mehr, wenn es am Dienstag dann um 20 Uhr losgeht oder um 20.30 Uhr, weiß ich gar nicht.
Ja, weiß ich gerade auch nicht so ganz. Ich kann es vielleicht sogar gar nicht gucken. Hab da selber Training. 20 Uhr?
20 Uhr, ja.
War eigentlich auch immer der Vorteil, wenn ich den HSV in der letzten Saison nicht geschaut habe, haben sie immer gewonnen. Also ich habe, glaube ich, 2 Siege gesehen. Das war einmal gegen Gladbach und einmal gegen Ingolstadt. In Ingolstadt.
Uh-huh.
Ja. Da sprach ja alles noch von Europa. Jetzt nochmal zukunftsorientiert. Ich weiß, es ist der 3. Spieltag. Ich weiß, wir haben einen guten Kader. Ich weiß, dass diese Frage eigentlich unangebracht ist, aber in Richtung Zukunft HSV, Sascha, du machst dir wahrscheinlich eher nicht so große Sorgen, oder? Wie Uwe Seeler.
Nein. Also ich sage ja nicht erst seit 3 Jahren, sondern eigentlich schon seit jeher, dass ich mir die Tabelle frühestens nach dem 7., 8. Spieltag angucke, weil ich erst dann aus meiner Sicht ja so eine Art Bemessungsgrundlage habe. Ne? Dann haben wir mal ein knappes Viertel hinter uns und dann kann man mal ungefähr sehen, wohin die Tendenz denn den Verein wohl führen wird. So, und ich finde, der HSV hat trotz der bisher gezeigten Auftritte, Auftritte waren ja eigentlich gut. Ja. In Ordnung. Trotz der Ergebnisse, muss ich sagen, hat der HSV aus meiner Sicht einen guten Kader beisammen. Gerade in diesem Jahr. Ich fand es letztes Jahr schon nicht so schlecht und jetzt hat er nochmal hinzugewonnen an Qualität. Und das sollte, sag ich mal, ungefähr wieder für das reichen, was er letzte Saison zustande gebracht hat. Also wenn, und damit meine ich, ich weiß nicht, man kann es ja mal schwer sagen, weil man nie weiß, wie die anderen punkten, aber so für, ich sag mal, für Platz 9 bis 12 sollte das wieder langen. Und nur wenn es einen schlechten Start gehabt haben, werde ich von dieser Meinung nicht abbringen.
Ist das nicht aber zu wenig?
Nee, mir persönlich nicht. Nee? Nein, also ich sag mal, 4, 5 und vielleicht noch 6 Vereine werden dem HSV oder sind dem HSV über Jahre enteilt. Ne? Wie gesagt, guck dir Dortmund an, guck dir Leverkusen an, Bayern natürlich, um nur 3 zu nennen, die wirst du auf Jahre nicht mehr einkriegen. Diese Plätze sind schon mal weg. So, und wenn jetzt eben noch der ein oder andere hinzukommt, Gladbach habe ich natürlich noch vergessen. Und jetzt kommen noch eben solche Vereine wie Wolfsburg hinterher oder eben auch Leipzig. Da sind die ersten 6, 7 Plätze schon belegt. Mhm. Und wenn du dich dahinter einreißt, dann ist das aus meiner Sicht in dieser Saison erstmal in Ordnung. Natürlich wünsche ich mir, dass es dann vielleicht in einem Jahr oder zur nächsten Saison oder zur übernächsten Saison irgendwie auch mal ein Stückchen höher geht, dass man auch mal in diese Sphären da reinriechen kann. Aber im Moment sehe ich uns da noch nicht.
Also waren diese Investitionen jetzt vor der Saison eher in Richtung Zukunft auch dann so zu bewerten, ne?
Naja, klar, die schließen ja nicht nur Verträge für ein Jahr ab. Also, wenn die sich entwickeln, die Spieler, dann werden sie dem HSV Erfolg oder eben Ablösen bringen. Ne? So, und dann liegt es natürlich wieder an den Machern, diese Ablösen sinnvoll zu investieren. Aber wie gesagt, die Spieler sind erstmal auf dem Papier im wahrsten Sinne ein paar Jahre da und können sich entwickeln und dem HSV nach oben helfen.
Für seine Kaderzusammenstellung wurde der HSV im Vorfeld der Saison sehr gelobt. Es wurde dann teilweise zum Ende hin kritisiert, dass zu wenig für die Defensive getan wurde. Aber jetzt kommt dieses Ungleichgewicht wirklich zum Tragen, weil viele Säulen wegbrechen und die Vorbereitung nicht mitmachen konnten. Philipp, du warst ja auch immer so dabei, dass du gesagt hast, wieso holen wir jetzt keinen Spielertyp, wie es Katscher war? Und siehst du dich da dann jetzt auch bestätigt?
Man merkt halt schon, dass der Golko halt fehlt. Also das, glaube ich, ist offensichtlich, weil man auch einfach irgendwie auf der Bank, wenn man sich das mal anguckt, dann selten einen Defensivspieler überhaupt dabei hat. Ich glaube, gegen Leverkusen war gar kein anderer mit, da war Ekdal der Einzige, der da irgendwie hätte spielen können. Und ja, ich glaube schon, dass man das ordentlich verschlafen hat und man war sich, glaube ich, gar nicht bewusst, was das am Ende dann bedeutet, wenn man diesen Katscher einfach abgibt. Und jetzt, wo Giroud verletzungsanfällig irgendwie ist, Wahrheit ist es auch, weil er schon ein gewisses Alter erreicht hat. Kleber ist einfach irgendwie sehr fahrlässig in seinem Spiel. Da merkt man dann halt schon, dass das da hinten sehr bröckelig ist und gerne mal dann auf die Schnelle wie so ein Kartenhaus zusammenfällt. Und das muss man im Nachhinein natürlich ankreiden, dass dort einfach kein Spieler geholt wurde. Aber letztes Jahr war unsere Verteidigung, glaube ich, die 7. der Liga. Ich glaube, die 7. wenigsten Gegentore. Eigentlich gar nicht so schlecht. Und deswegen will ich da jetzt auch nicht übertreiben in meinem Pessimismus. Deswegen, also man sollte wieder dafür sorgen, dass man das Ding auch über 90 Minuten zusammenhalten kann und nicht nur über 60 Minuten, weil das war die ersten 60 Minuten gegen Leipzig absolut in Ordnung. Da hat man mit die beste oder eine der besten Offensivreihen der Bundesliga überhaupt nicht zur Geltung kommen lassen. Und das daran sollte man einfach arbeiten. Und ich glaube auch, dass es dann gegen Mannschaften wie Freiburg oder so eigentlich auch das Ziel sein sollte, über 90 Minuten dicht zu halten. Und das wird dann auch irgendwann wieder gelingen, wenn man denn wirklich dann auch die Konzentration oben hält.
Konzentration und die individuellen Fehler, wie nach dem 2:0 durch den Freistoß.
Ja, die gibt es ja hier. Also ich glaube, was ich mir angeguckt habe, das sind 1:0, da hat Jung nicht gut ausgesehen. Beim 2:0 war keiner bei Orban, also überhaupt keiner von den Innenverteidigern. Das 3:0 war ein Fehler und das 4:0 war davor ein Foul. Also ein Foul an Holpi in meinen Augen. Also das sind alles so individuelle Geschichten, die man eigentlich abstellen muss. Also so richtig konsequent in der Eintracht haben sie nicht versagt. Also das war schon irgendwie eher immer auf einzelne Sachen zurückzuführen. Und die soll man natürlich auch abstellen. Also das ist keine Frage.
Die soll man natürlich auch abstellen. Ja, was halten wir denn jetzt fest, Sascha? Wie gehen wir jetzt in die englische Woche, in die zwei Partien? Wie gehen wir ins Freiburg-Spiel? Wie gehst du ins Freiburg-Spiel?
Ich wollte gerade sagen, aus Fansicht hat man sich natürlich im Vorwege eine Hasenpfote zu besorgen. Und ich weiß nicht, sein Teller leer zu fressen? Nee, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Natürlich mit einer großen Portion Hoffnung, dass es sich schnell legt, dass dieses Kopfproblem, wovon ich glaube, dass es das ist, eben schnellstmöglich repariert werden kann, beiseite gelegt werden kann, dass es eben einfach nicht mehr da ist. Ne? Vielleicht, es hört sich jetzt doof an, aber vielleicht braucht man einfach tatsächlich mal eine 2-0-Führung. Ne? Das wiederum liegt natürlich am Trainer nach einem 1-0, nach einer möglichen 1-0-Führung nicht sofort wieder irgendwie den Catenaccio auszufahren und da hoffe ich mir dann den vorhin angesprochenen Mut, dass wir nach einer eventuellen Führung eben auch weiter mutig nach vorne spielen oder zumindest uns nicht komplett am eigenen 16er versammeln. Und dann kann es möglicherweise zu 3 Punkten reichen.
Das war vor allen Dingen in Leverkusen der Fall, meiner Meinung nach. Da war die Mannschaft, gut, Leverkusen ist immer gefährlich, aber nach dem 0-1 durch Wurz, fand ich, waren die relativ tot. Also da kam wenig von Leverkusen. Und da hat dann Mut Halilovic oder Waldschmidt bringen, denke ich, und dann aufs Zweite gehen. Ja, halte ich auch für eine sehr... Wär mal was, ne?
Ich glaube, was da das Problem ist, in der Bundesliga gibt es derzeit keine Mannschaft, ich glaube, Schalke 04 hat genauso wenig, es liegt da mit uns gleich auf, gibt es keine Mannschaft, die weniger direkte Schüsse auf das Tor abgegeben hat als der HSV. Und das zeigt so ein bisschen, dass man anscheinend irgendwie immer bis zum Strafraum kommt, das merkt man auch. Aber dann fehlt halt im Strafraum oft die Ordnung. Also da kommt eine Flanke von Kostic, aber keiner ist da, weil Hand irgendwie im Mittelkreis rumläuft und Wood einfach zu klein ist oder einfach gut gedeckt ist, um dann mal so einen Ball anzunehmen. Und da ist, glaube ich, ein großes Problem. Und da sollte man versuchen, gegen Freiburg das zu ändern. Also da auch mal irgendwie 5, 6 Schüsse aufs Tor, weil dann geht auch mal öfter ein Ball rein. Wenn man weiterhin am 16er scheitert, wird das auf Dauer nicht funktionieren und das ist halt auch ein Problem. Sie können ja gerne anrennen, aber sie müssen halt auch nochmal am Ende den letzten entscheidenden Schritt gehen und das haben sie in den ersten 3 Spielen konsequent über 90 Minuten halt nicht geschafft.
Vielleicht rutscht dem Freiburger Torwart ja nochmal einer durch, wie es mal vor 2 Jahren, glaube ich, war Baumann, wo der da 2-mal daneben gegriffen hat.
Das war so, alle 3.
Ah ja, stimmt, alle 3.
Das weiß ich noch, das war wunderbar.
Das war klasse.
Da haben wir, glaube ich, jedes Gegentor geschenkt bekommen.
Genau. Pierre-Michel Azoka, Abnehmer im Mittelfeld für Flanken, die jetzt von Kostic kommen. Jetzt spielt er nicht. Jetzt ist er sogar auf der Tribüne. Sascha, warst du genauso überrascht wie ich?
Ja, also hatte mich gewundert tatsächlich, als ich davon hörte. Man muss dazu sagen, so schön das ist, in so einer Business-Lounge zu sitzen. Vielleicht liegt es aber auch an meinem Handyvertrag. Ich hatte da sehr, sehr wenig Empfang nur und war dann einigermaßen überrascht, als ich da wirklich... Ich glaube, 10 Minuten vor Anpfiff erfuhr, dass er nicht mal dabei ist und habe erst gedacht, irgendwie gab es denn da Ärger, gab es da Zoff, aber ich glaube tatsächlich, es ist eine sportliche Entscheidung gewesen. Oder ich habe bis jetzt halt immer nur noch nichts Gegenteiliges gelesen.
Er ist noch gar nicht bekannt. Ne?
Aber auf der anderen Seite, ja, wenn es eine sportliche Entscheidung gewesen ist, dann kann ich das nur gutheißen, weil es gilt ja immer, das Leistungsprinzip heißt es so schön. Und ja, der Trainer macht sich seine Gedanken und wenn er zu dem Schluss kommt, das ist das Beste für die Mannschaft, dann ist es aus meiner Sicht in Ordnung.
Ich habe auch getwittert, über Pierre-Michel Azoka kann man vieles sagen, auch dass er jetzt vielleicht berechtigt mal auf der Tribüne saß und sich im Training wahrscheinlich vielleicht auch nicht so reinhängt. Getroffen hat er immer, wenn es muss. Und Philipp, ist er vielleicht dann der einzige Typ Stürmer in der Mannschaft, der die Flanken von Kostic so verwerten kann, wie du es wünschst?
Also ich glaube, er ist einer von 2, 3 Spielern. Also
Grigoric vielleicht, ja, okay.
Ein Waldschmidt könnte das, glaube ich, auch. Also ich war jetzt 2, 3 Mal beim Training und da hat der Junge einen sehr guten Eindruck gemacht. Genauso ist auch Grigoric in meinen Augen auch kein Zehner, sondern einfach vorne viel stärker, als es als er es ist, wenn er irgendwie den Ball verteilen muss oder so. Deswegen glaube ich schon, dass man da unten Wood kann auch mal eine Flanke verwerten. So ist es nicht. Zwar nicht unbedingt mit dem Kopf. Ich glaube, der hat ein Bundesliga-Tor bereits mit dem Kopf erzielt, damals für Union, aber sonst dann nicht viel mehr. Deswegen, ja, also Lasogga kann halt immer helfen, aber wenn Labbadia der Meinung ist, dass er nicht helfen kann, dann ist dem eben so. Was ich mir wünschen würde, das hat zum Beispiel Köln am Freitag gegen Freiburg gemacht, habe ich glaube ich schon erwähnt, im 4-4-2 mal zu spielen. Dann hat man auch diese lästige Diskussion nicht mehr um diesen Zehner, sondern stellt man vielleicht Halilovic auf die rechte Seite mal auf und geht vorne halt mit Wood und Waldschmidt oder mit Wood und Lasogga oder Wood und Gregoritsch mal ein Spiel. Und dann wird man auf Dauer auch dort dieses Vakuum, was bei jeder Flanke von Kostic anzutreffen war. Also da war ja kaum jemand, der diese Flanke verwerten konnte. Das war auch gegen Ingolstadt schon so. Dann könnte man das Vakuum vielleicht mal schließen und könnte dann so vielleicht auch mal über einen Kopfball oder so erfolgreich werden. Aber derzeit in 4-2-3-1 bringt es nichts, wenn man vorne über den laufstarken Wood geht, links dann über Flanken von Kostic und dahinter der langsame Hand. Das passt alles nicht zueinander und das wird auf Dauer auch nicht zu Torerfolgen führen können, weil es einfach taktisch gar nicht harmoniert. Ne?
Ja, ich finde auch, dass Kostic gegen Leipzig sehr limitiert in seiner Spielweise war. Also der hat den Körper reingestellt und Rücken zum Tor und hat dann irgendwie versucht, da auf links die ganze Zeit durchzubrechen. Da hat sich dann aber der Leipziger Verteidiger richtig gut drauf eingestellt. Aber wir sind ja jetzt wieder bei Labbadia, wie hätte es auch anders sein können. Sascha, Spielkonzept. Philipp sagt, das passt alles nicht so zueinander. Siehst du das auch?
Das ist ihm sicherlich anzugreifen. Ne? Also das hat man aber, glaube ich, auch schon bei seiner zweiten Intronisierung gesagt, also als er letztlich dann ja der Retter wurde, dass Labbadia seine Stärken sicherlich in der Motivation hat. Und jetzt ist eben die nächste Stufe zu zünden, beziehungsweise hätten längst gezündet werden müssen. Und da merkt man schon, dass er eventuell an sein Limit kommt. Wie gesagt, jetzt helfen da tatsächlich nur noch zählbare Erfolge. Und ob das zu machen ist mit ihm, das ist die Frage. Ne? Also ich will hier keine Trainerdiskussion starten, sondern höchstens in einer einsteigen. Aber man muss sich ja wirklich hinterfragen, ob und wenn ja, wie Labbadia der Mannschaft jetzt nochmal das Gesicht so ein bisschen verändern kann oder ja einfach da nochmal mehr Leben oder mehr Power auf den Rasen einhauen kann.
Mhm. Zum Abschluss vielleicht nochmal was ja doch relativ Ordentliches oder Positives. Douglas Santos, Philipp, hat mir persönlich sehr ordentlich gefallen. Okay, das 4-0, glaube ich, geht. Nee, das 2-0, da kommt er mit dem Orban nicht mit beim Kopfball. Ist auch nicht seine Stärke.
Santos ist keiner, den man Orban zuteilt. Das ist Quatsch. Also, das ist sinnlos. Da muss ein größerer hin oder ein Sparhit oder ein Juru oder was weiß ich.
Genau, das wollte ich auch sagen. Ja. Aber so solide und ordentlich. Also, hat mir gut gefallen.
Ja, den Eindruck hatte ich auch. Und ich glaube, auch wenn sich diese linke Seite einspielt und Kostic nicht so kalt gestellt wird, wie es gestern der Fall war, dann kann man da durchaus mit arbeiten. Und vor allem hat er auch ein paar Aktionen gehabt, wo er dann auch mal ein, zwei Spieler stehen gelassen hat, an denen vorbeigezogen ist, hat sich auch mal schon eine Flanke getraut und so weiter und ist auch mit nach vorne gegangen und stand hinten auch recht sicher. Und das muss man gegen die Leipziger Flügelsturm auch erstmal schaffen. Von daher würde ich sagen, dass man dem auf jeden Fall Zeit geben sollte. Und das war auf jeden Fall schon deutlich besser als das, was auf der Linksverteidigerposition in den letzten Wochen zu sehen war, weil das hat mir nicht so gefallen. Und auch in der Saison davor war es halt immer so eine Stelle, die sehr durchschnittlich besetzt war und dann, wenn es drauf ankam, halt immer mehr oder weniger versagt hat. Das muss man leider so sagen.
Ja, Sascha, was ist für dich Matthias Ostrzolek? Durchschnittlich, unterdurchschnittlich?
Stets bemüht, ne?
So schließt sich der Kreis.
Also sagen wir es mal so, ich bin froh, dass wir Douglas Santos haben, weil bei ihm war es tatsächlich so, dass ich auch gesagt habe, das ist mal wieder ein Linksverteidiger, wo ich nicht von vornherein Befürchtungen habe, dass viel über diese Seite kommen wird. Weiß man so. Ostrzolek, wie gesagt, er gibt sich viel Mühe. Aus meiner bescheidenen Sicht sind da noch zu wenig gute Spiele bis jetzt gewesen, oder wo ich gesagt habe, das ist der Linksverteidiger unserer Zukunft. Mag sein, dass sich das auch noch irgendwann mal entwickelt, aber es wäre dann schön, wenn es bald losgeht.
Ich habe, glaube ich, 3 gezählt.
Ich glaube, der Vertrag läuft auch aus von Ostrzolek, kann das sein?
Ja.
Der ist auf jeden Fall schon sein drittes Jahr hier, ne?
Ja, ich glaube, die haben entweder alle damals einen 3- oder einen 4-Jahres-Vertrag bekommen. Deswegen könnte sein, dass sich das auch bald, dass es dem Ende entgegengeht mit ihm. Aber schauen wir mal.
Ja, aber auch krass, ne? Also der kommt aus Augsburg, hat da eine richtig starke Saison gespielt. Aber da, ich glaube, da sind wir wieder beim Thema ruhiges Umfeld. Kann das sein? Dann kommt er nach Hamburg und alles größer und dann schwieriger Start und dann kommt er irgendwie nicht raus. Irgendwie ist das ja beim HSV und in Hamburg immer so eine Teufelskette und irgendwie eine Geschichte, die sich bei allen fast wiederholt.
Tja. Ja, auch Augsburg war ja nur ein stimmiges Gesamtgefüge irgendwie und das ist beim HSV halt nicht der Fall. Und ich finde, da kann man auch nochmal Labbadia kritisieren, dass er es halt nach 8 Wochen Vorbereitung nicht geschafft hat, die Mannschaft als kompaktes Gebilde auf den Platz zu stellen. Das sieht nicht danach aus. Die direkten Konkurrenten, Frankfurt, Köln, Hertha, haben das deutlich besser hinbekommen als wir.
Ja. Sascha, wann ist dein nächstes Spiel im Stadion? Weißt du das schon?
Nee, das hängt tatsächlich von meinem gesundheitlichen Zustand ab. Da muss ich nochmal abwarten. So bald wie möglich, mehr kann ich nicht sagen.
Genau, schnelle Genesung natürlich nochmal an dieser Stelle.
Dankeschön, natürlich auch.
Danke. Und Philipp, du weißt schon?
Ja, am Samstag gegen Bayern werde ich da sein. Hab zwar keine allzu großen Hoffnungen, aber wer weiß, die sind ja derzeit auch noch nicht so stabil, aber trotzdem schwer zu schlagen. Das kann man schon sagen, denke ich. Bin mal gespannt.
Mal gucken, was bei rumkommt. Wir hatten sie ja schon mal fast so weit letzte Saison zum Rückrundenaufstieg.
Zum Rückrundenstart und dann mal einmal nach dem Trainerwechsel, aber das ist jetzt.
Ah ja, Zimbauer 0-0, genau.
Das war zu weit gegriffen.
Ja, ich habe auf jeden Fall am Mittwoch Geburtstag und deswegen denke ich, dass der HSV mir mal ein Geburtstagsgeschenk macht am Dienstag oder sich da mal bemüht, wenigstens da was zu reißen. Und dementsprechend gehe ich auch positiv in das Spiel und bleibt ja auch nichts anderes übrig. Ja, jetzt haben wir auch fast die Stunde schon wieder voll. Mein Gott. Danke an euch beiden, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, wir hören uns in der Saison auch mal nochmal wieder und dann können wir ein bisschen über positivere Dinge reden. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht und
auf jeden Fall.
Ja.
Ich. Danke nochmal für die Einladung.
Ja. Sehr gerne.
Wollte ich gerade sagen. Vielen, vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht. Hab sehr viel Neues erfahren auch und war eine schöne Runde.
Und wann nimmst du das nächste Mal auf? Machen wir noch ein bisschen Werbung.
Ich werde am Donnerstag oder am Freitag, das muss ich nochmal kurz, wahrscheinlich am Donnerstag aufnehmen und mein Gast hätte ich immer noch nicht verraten, aber es wird wunderbar.
Es wird wunderbar, natürlich passend zum Namen. Super. Dann euch beiden noch einen schönen Abend. Ich werde das Ding hier noch ein bisschen schnibbeln und ein bisschen bearbeiten. Und dann würde ich auch an euch sagen, könnt ihr gerne auf iTunes eine Bewertung dalassen und sagen, wie ihr die Runde fandet und auch generell natürlich über den HSV diskutieren. Können wir auf Twitter gerne tun, aber ich denke, da sind ja alle relativ drin im Thema. Bis dahin sage ich auf ein gutes Spiel in Freiburg und wir hören uns dann, na, ich glaube, in der Woche jetzt nicht vor dem Bayern-Spiel. Geburtstag, Feier und so, das kommt da dazwischen. Aber nach dem Bayern-Spiel, dann wird es dann wieder Zeit sein. Alles klar, bis dahin, macht's gut und bleibt sportlich.